No Boundaries, No Borders war das gerade eben, einer der zwei Bonustracks, die Greyfuffer für ihr Re-Release ihres zweiten Albums Your Fault aufgenommen haben auf Vinyl. Ja, und genau zu diesem Album und natürlich zur Vinylauflage werden wir uns dann jetzt auch ausgiebig unterhalten. Your current record is Your Fault, and that's your third release, I believe.
Yeah.
Okay. And before that, your first record was Blaspheme Music.
Yes.
I hope I pronounced that correctly.
Yes.
So, I don't know. What are your feelings about Blaspheme Music in comparison to Your Fault?
I guess I'll preface this a little bit. We actually did release an album called Chaotic Evil under the Crom name.
Ah, okay.
And it came out in 2009. And about two-thirds of Blaspheme Music is the Crom Chaotic Evil record. So Blaspheme Music was initially going to be a six-song EP.
Ah, okay.
And so what we did when we changed the name is we combined them into one release and reintroduced everybody to the old Crom material under the Greyfuffer name. That being said, I like Your Fault better personally. But yeah, there's some cool stuff on the Blaspheme Music album. Some of that was stuff that was already written before I even joined the band.
Okay.
And so there's a little bit of a different influence on it.
It has a little bit more punk.
It does have a little bit more punk rock.
Mm-hmm.
Excuse me. Yeah, I think that Your Fault's probably a little more focused, I guess. I don't know if that would be the correct word, but... it definitely is more cohesive.
Mm-hmm.
Yeah, it seems like we work on the older stuff. We would just kind of just write the riffs really fast. The songs would write really quick. You know?
Okay.
And so the newer ones, it's kind of like we're more like taking care to hook the things together better.
Mm-hmm.
What are you doing there so I can try it? Maybe I can do this here. That's a lot. The old songs, we could just start playing them and go. The new songs, like, we have to get warmed up, like, pretty good before we started playing those.
Yeah, I think we did challenge ourselves a little more with the Your Fault stuff.
It shows. It's also, it has a lot of variety in it, so...
Yeah.
And I can't really talk about techniques and stuff like that, because I can... basically play three chords on my guitar and that's about it, but Your Fault seems to be better technically.
Yeah, I would say that. There is, like Mike was saying, we took a little more care with the arrangements and just tried to be a little more creative with the riffs, and like he was saying, hey, how about, like, instead of just following the guitar on the bass, let me try this, or let me do like a something that would harmonize with it, or I'm just gonna like kind of lay it down on this one note or something, or let me do a bend here. Or, you know, we talked about our individual parts a little more and how they would fit instead of just here it is, this is how I'm gonna play it and go. There is some of that on Your Fault, but not as much.
Ja, die Frage, die ich gestellt habe. Your Fault ist die dritte Veröffentlichung von Greyfuffer. Zuvor gab es noch eine EP und eben das erste Album Blaspheme Music. Und was ich da natürlich gerne wissen wollte, wie die Band jetzt inzwischen zu ihrem ersten Album im Vergleich zu Your Fault steht. Und ja, man muss dazu sagen, dass es unter dem Namen Crom 2009 eine vorige Veröffentlichung gab, die aber in dem Sinne zwei Drittel der Blaspheme Music Scheibe ausgemacht hat. Man hatte sich also dazu entschlossen, statt Blasphemy Music als 6-Track-EP rauszubringen, quasi diese beiden EPs oder Alben zusammenzulegen und zum einen natürlich die Fans mit dem alten Chrom-Material unter dem Graver-Namen bekannt zu machen und zum anderen eben natürlich auch den etwas neueren Sound vorzustellen. Und Richie und Mike ziehen zumindest Your Fault ein klein bisschen vor. Blasphemy Music hat definitiv etwas mehr Punkrock-Anteil drin. Man hat sich zu der damaligen Zeit nicht so sehr auf die Arrangements konzentriert, sondern man hat die Songs oder die Arrangements sehr schnell eigentlich festgelegt und die auch sehr simpel gehalten oder recht simpel zumindest. Und das hat sich eben bei Your Fault dann jetzt geändert. Ne? Man hat ein bisschen mehr Augenmerk auf die technischen Sachen gelegt und eben nicht nur einfach das Gitarre und Bass stumpf immer nur das gleiche spielen. Und das hört man durchaus auch. Also ich hatte auch gesagt, dass Your Fault sehr viel Abwechslung bietet und auch technisch wirklich sehr versiert ist. Ne? Also wenn man sich die Scheibe durchhört, dann hört man das ja auch da eindeutig, dass man sich da wirklich mehr Gedanken drum gemacht hat. Und ja, so ist das. Ne? Also wird Your Fault von der Band so ein bisschen vorgezogen, aber das bedeutet nicht, dass Blasphemy Music eine schlechte Platte darstellt. So, would you consider Your Fault to be your masterpiece up to now? I think you just answered that question, but I'm still going to ask.
Up until now, yeah.
Yeah.
Well,
I like Chains Around You. To me, if someone wanted to hear just one song, I'd say listen to Chains Around You, and that will tell you if you like the band or not. Because it's got the slower, heavy stuff, and it's got the fast, out-of-control shit, dude.
Right.
Yeah. Shut Up and Skate is one of my favorites, to be completely
cool.
Honest. And that piece is also pretty awesome.
Yeah, that's one that was kind of like a surprise. I don't know, maybe not necessarily a surprise, but like a song that a lot of people have latched onto as being one of their favorites. It's probably one of our most popular songs.
It's very hard-hitting and just doesn't fuck around. I think it's under a minute, even.
I think it's like right at 2 minutes.
Right at? I'm not too sure, so I have to check that again. But it's very fast-paced, very hard-hitting, and just pushes all the right buttons with me. So.
Right. Huh? Nice. Cool.
Well, that's one that, dude, I was like fighting to get rid of that song. Every time we'd play it, I'd stop and say, that doesn't sound like us at all. And they're like, well, we play everything, you know, who cares?
Yeah.
There's no rules, you know, so.
Yeah.
But I'd play it, we'd play it at a show, and I go, dude, that just doesn't sound like us. And they're like, we're keeping the song. But yeah, I was surprised too, when Richie's like, yeah, a lot of people like that song. I was like, oh, wow.
Well, I'm really glad you didn't get your wish.
Right, yeah.
Yeah.
It was almost on the cutting room floor.
So. Oh, my. Oh, it's really cool that it got to stay on the record. Die nächste Frage hatten Sie eigentlich schon beantwortet. Ich habe sie dann aber trotzdem noch gestellt, ob Sie denn Your Fault als Ihr bisheriges Meisterstück ansehen. Und natürlich, selbstverständlich ist es so, das ist Ihrer Meinung nach Ihre bisher beste Platte. Das sagen viele Musiker von Ihrem aktuellen Album. In diesem Fall ist es aber tatsächlich so. Mike hat ja dann noch angemerkt, dass er zum Beispiel Chains Around You als seinen Lieblingstrack bezeichnen würde. Jedem, der die Band nicht kennt, empfiehlt er, sich Chains Around You anzuhören und dann zu entscheiden, ob die Band ihm gefällt oder nicht. Einer meiner Favoriten ist zum Beispiel Shut Up and Skate, den ich auch schon öfters gespielt habe. Und That Piece gefällt mir besonders gut. Und das Interessante dabei ist sogar, dass Mike sich da sehr für eingesetzt hat eigentlich, dass genau dieser Song nicht auf der Platte ist, weil er eben jedes Mal gemeint hat, das klingt überhaupt nicht wie wir. Also es klingt überhaupt nicht nach dem, was Graver normalerweise so spielt. Aber erstaunlicherweise war dann die Resonanz von den Fans aus so gut, gerade bezüglich Dead Peace, dass sie dann zum Schluss gesagt haben, okay, wir behalten den Song doch. Und ich persönlich bin da natürlich sehr froh drüber und viele andere wahrscheinlich auch, weil Dead Peace natürlich einfach ein schöner Nackenbrecher ist. Ja, da bin ich mal froh, dass Mike nicht seinen Willen gekriegt hat. So möchte ich das mal sagen. Let's get to some of your songs. Also one of my favorites is Of Fish and Man. Basically because it is about Aquaman and how much of a loser he actually is. What inspired you guys to write such a song?
Well, we had a song about the Punisher that we do called Circle of Blood. It's on that the first CD.
Yeah.
And so we'd play at this bar a lot that one of our friends, he owned it, and he would always make a joke about, why don't you write a song about Aquaman? I guess he kind of liked Aquaman, didn't he? Because he was always talking about God's arm cut off and he got like a harpoon arm. I was like, that doesn't make him any cooler, you know?
I remember that. That was back in the 90s when he had the harpoon arm.
Yeah.
I think by now Aquaman has both hands again.
Oh, wow.
Yeah.
I guess he's a fish. He probably grew it right back.
Like, I mean, back in the 90s, Aquaman was pretty badass, actually. I mean, he had this full beard and the long hair and the harpoon arm, and he could talk to fish and stuff like that. It, on paper, it sounded like a really good idea.
Right. Yeah. Yeah.
With all the bad guys, just stay away from the water. This sounds like if you're a bad guy, live in the desert. You
know, yeah.
No Aquaman here. You can't come in the desert, you'll die.
Yeah.
But anyway, like, we just thought, like, we were talking about it, and we're like, we should write a song about Aquaman, but we should make it like his suicide note.
Yeah.
Because it's like, we say he got kicked out of the Super Friends, and then he goes to the Coast Guard, but even the Coast Guard is like, yeah, we're done, you know? And Wonder Woman breaks up with him. And so it's just like his note of him killing himself. He's going to kill himself.
By going to the desert, probably.
Well, actually, the back cover, if you've looked at it, it's like a parody of Black Flag's Family Man.
Yeah, I've seen the picture today. The layouts of the LP.
Oh, okay. Yeah.
It's kind of Aquaman. I was thinking, you know, this kind of seems familiar. Where did I see that before? In meiner nächsten Frage geht es um einen speziellen Song von der Your Fault, nämlich Of Fish and Man, der sich inhaltlich mit Aquaman und was er eigentlich für ein Loser ist, auseinandersetzt. Und meine Frage war eben, wie die Jungs von Greyfuffer darauf gekommen sind, einen Song darüber zu schreiben. Das erklärt sich folgendermaßen. Sie hatten auf der Blasphemy Music einen Song über den Punisher, eine weitere Comicfigur, diesmal aus dem Hause Marvel. Und ein Freund der Band, in dessen Bar sie öfters mal aufgetreten sind, hat er gemeint, mehr als Scherz eigentlich, sie sollten doch mal einen Song über Aquaman schreiben. Und so kam es dann zustande. Aquaman ist nicht umsonst eine recht unbeliebte Comicfigur, weil er scheinbar recht nutzlos ist, da er sich eigentlich nur im Wasser aufhalten kann. Und daraufhin hat man dann entschlossen, man würde den Song quasi wie eine Art Selbstmord-Abschiedsbrief von Aquaman verfassen. In dem Sinne, dass er eben bei den Super Friends rausgeflogen ist, sich daraufhin bei der Küstenwache beworben hat, aber die können ihn auch nicht gebrauchen. Wonder Woman macht daraufhin mit ihm Schluss und so weiter und so fort. Und deswegen bringt er sich um. Wir hatten es dann noch davon, dass Aquaman in den 90er Jahren sogar noch relativ badass war, sagt man so schön. Da hatte er dann quasi statt der rechten Hand hatte er eine Harpune, hatte lange Haare und so einen fiesen Vollbart. Er sah eigentlich ziemlich cool aus, war leider trotzdem relativ nutzlos. Mike hat dann noch gemeint, wenn man als Verbrecher vor Aquaman sicher sein möchte, dann muss man sich nur in der Wüste aufhalten und schon ist man sicher, ja, weil er ja nicht aus dem Wasser raus kann. Genau, und ja, da ging es eben darum, dass sich Aquaman umbringt. Ich meinte dann noch mit hoher Wahrscheinlichkeit dadurch, dass er sich einfach in die Wüste begibt, um dort zu sterben. Ja, ja, das ist ja ein nettes Thema. Aquaman war mir ein persönliches Anliegen, da ich indirekt dann doch ein bisschen ein Aquaman-Fan bin. Das ist so dieses Underdogging bei blöden Comicfiguren, die finde ich dann immer irgendwie toll.
Without going into too much detail, what is your main inspiration for your song lyrics?
James writes all the lyrics, so I really can't speak for him 100%, but I do know that he watches a lot of documentaries on Netflix and things like that, and so he does write
He does a lot of research.
Yeah, he does.
He writes lyrics.
He does. He researches a lot. He'll look stuff up online. He reads a lot of books. Makes it sound like he's a nerd, but he's a freaking weirdo.
Yeah, he's a weirdo.
He is an odd guy. But no, he actually writes some pretty cool lyrics. I mean, the stuff he's been writing the last couple of years has really been good. I mean, I was very impressed. A lot of the times, he'll hear the music and it'll remind him of a subject. Or like for instance, this new we wrote a new song about the Battle of Stalingrad.
Yeah.
And he's like, this song just sounds like it needs to be written about Stalingrad. So that's what he did. And sometimes we will suggest a subject, like Shut Up and Skate, for instance. Mike said, hey, I want this song to be about skateboarding. And James doesn't skate, but he ended up writing some really cool lyrics about skating. So
I said, hey, just imagine waking up. All you have to do is worry about where you're going to skate, you know, and smoking one and skating down to 7-Eleven, getting a big gulp or whatever, and then going skating all day, you know?
Yeah.
That's kind of what it was about. And he like totally got it and laid it out there. Even the Evel Knievel song. I'm a big Evel Knievel fan and, FXR 750. And he didn't know anything about Evel Knievel. So I just told him everything I knew, and he did a bunch of research, and he came back with that. He knew all the stuff in there. I was like, hey, yeah.
Color me lucky.
Yeah, color me lucky.
Oh, that was so cool.
Die nächste Frage war, was die Hauptinspiration für die Songtexte von Grey Pfeiffer ist oder die Hauptinspirationen. Und das ist für Richie und Mike ein bisschen schwierig zu beantworten, da James größtenteils die Texte schreibt und die beiden in diesem Prozess nicht sonderlich involviert sind. Aber ja, James, so sagen sie auf jeden Fall, sieht sich sehr viele Dokumentationen und Ähnliches an und ja, recherchiert auch ziemlich viel für die Texte. Und so kommt dann eine ganze Menge zusammen. Beispielsweise Shut Up and Skate wurde genannt. Da wurde ihm auch einfach gesagt, Mike meinte, ich möchte, dass dieser Song über Skateboarden ist. Und ja, James hat das dann dementsprechend umgesetzt, obwohl er selbst nicht skatet. Genauso ihm kommen häufig nur beim Arrangieren der Songs, sage ich mal, kommen ihm Ideen für die Texte, wie es beim neuen Track Stalingrad's Cross heißt er übrigens, so war, da wurde quasi das Instrumentale soweit festgelegt und er sagte daraufhin, Leute, ich habe das Gefühl, dass ich dieses Lied um die Schlacht von Stalingrad drehen muss und dementsprechend hat er das also. Er steckt sehr viel Zeit in Recherche und Vorbereitung von Songtexten rein, damit er sich dann auch entsprechend damit auseinandersetzen kann. Richie hatte gesagt, dass er das gerne so darstellt, dass er eigentlich ein Nerd ist. In Wirklichkeit ist er einfach nur seltsam. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Ja, finde ich auch sehr interessant, dass tatsächlich ein bisschen Zeit in diesen Songwriting-Prozess reinkommt. Das hat man nicht unbedingt immer so. Aber manche schreiben ihre Texte auch einfach mal kurz auf eine Serviette. Und dann ist das so. Ne? Ja, sehr interessant.
Now, last question for the present. We'll talk about the future right after that. Okay. Well, your fault was released in 2017, if I'm correct, right?
Yes.
On CD, on tape, and digitally, of course. And
yes.
Now in 2018, you started your pre-sale campaign a couple of months ago to re-release it on vinyl, basically.
Yes.
So the first question would be, why bother with a re-release in the first place?
Okay.
So it's has this always been a dream for you guys to release an album on vinyl?
Yeah, that's it. The latter, you said. We Your Fault was supposed to come out on vinyl,
mm-hmm.
Like 2 years ago.
Like yeah, about 2 years ago, and we had submitted everything to another record label, and then that record label ended up basically stopping, and
put it on hold. They had it on hold for like 9 or 10 months.
Yeah.
Okay. Put it out, but it's going to be a while. So it sat on the shelf for a while,
mm-hmm.
but then they folded. They fold, you know. So then we had to look for somebody else.
Right. Mm. We had to start the process all over again. And so we just submitted it to tons and tons of record labels, and we finally got in touch with Blunt Face Records,
mm-hmm.
and they had just changed hands to a different owner, and they had mentioned doing vinyl, and being the kind of person I am, I held my hand up and said, hey, we
want to do vinyl. Okay, so it's basically not even a re-release, but it was actually planned to release it on vinyl in the beginning.
Correct, yes.
Okay.
So it's just one of those things where we had been sitting on it for so long. We wanted to get it out there in some capacity. And so we put it out on tape, on CD, cassette, and digitally. And then when we got with Blunt Face, they suggested that we put some bonus stuff on there,
mm-hmm.
to be exclusive to the vinyl. And we were like, wow, that's a really good idea. And so we tried to do, you know, we just wrote 2 new songs,
mm-hmm.
for it, and we got a guy that used to play guitar in Carcass to guest as one of the guitar solos,
mm-hmm.
and which was really cool, just to give it a kind of a unique, you know, vibe. And then throughout all this, we ended up changing drummers,
mm-hmm.
and so the other bonus track will be the introduction to our new drummer. So the vinyl, the bonus tracks on there, it's kind of funny how much meaning those have to us now.
Mm.
It's the last song for our old drummer and the first song for the new drummer.
Right.
Yeah.
And like it encapsulates like all we went through trying to get this vinyl released. It really did go into these 2 songs.
Mm. Oh, okay. Well, that is something that not every band can say about their bonus
right.
stuff. So that is actually it is pretty cool to even know that, you know. I will probably pay more attention to bonus tracks from now on. But also there has been a bit of criticism during the pre-sale campaign for the vinyl, if I remember correctly. Somebody complained that you guys were just basically, I don't know what exactly he did write the original words, but something like you were just basically rehashing your already existing album and demanding people to pay for that and so on and so forth. He did have quite a rant about it.
Right. Yeah.
I guess, you know, considering how it was originally planned to release Your Fault on vinyl and how that never came to be, that it makes perfect sense to, release it now on vinyl, at least to me.
Right. Yeah,
I mean, even the track listing on the track listing on the CD is how it was laid out for the vinyl.
Mm-hmm.
Right.
We wanted a certain song to be the last song on side one, a certain song to be mm-hmm. the first song on side two. You know, that whole time we recorded that, it was just for the vinyl. Like, we weren't even thinking of CDs.
Right,
you know?
Yeah.
We were just thinking vinyl only, and that's how it was going to be. Mm-hmm. And then when they shelved it forever, we're just like, once we got onto the other label, they're like, hey, we need to get something going right now.
Mm-hmm.
And we didn't have the money to pay for a record, so we put the CD out, and it's taken us this long to get, because what happened was our drummer, he got this job where he was traveling all the time.
Mm-hmm.
And so he couldn't ever give us any dates for like, where we'd get offers for a show, and he'd say, oh, I don't know if I'm going to be home that weekend.
Okay.
So we never knew when he's going to be home, so we waited for him for like a year.
And, okay.
Then we finally got to the point where, I mean, we've been playing with this guy since like 95.
Yeah.
Or I have.
Right.
And, he's a badass drummer, but we just can't sit and wait, you know?
Of course not.
And so we talked to him. He was cool with it. And we went through a couple of different drummers trying them out, but nobody really, it didn't feel right, or they're just not doing, like, it's kind of crazy about how, like, these kids, or anybody today, they're playing these drums and they're playing these real fast beats, but if you ask them to play, like, a GBH song or, like a doom beat, you know, that D beat or C beat thing. They act like you're from Mars, man. I'm like, hey, play an old school punk beat. And they're like, what do you mean? I'm like, dude, like that. Yeah.
Die letzte Frage des zweiten Teils dreht sich dann direkt um das Vinyl-Release von Your Fault. Da hatte ich eben nochmal nachgefragt. Your Fault wurde ursprünglich auf CD, Kassette und digital 2017 veröffentlicht und jetzt 2018 soll eben die Schallplatte kommen. Und eine zweiteilige Frage in dem Sinne. Zumal erstmal die Frage, warum überhaupt ein Re-Release und nicht komplett ein neues Album? Und dann natürlich eben die Frage, ob es sich denn für die Band um so eine Art Wunschtraum gehandelt hat, ihr Album auf Schallplatte rauszubringen. Und tatsächlich war es sogar so, hatten sie mir erzählt, dass der ursprüngliche Plan war es, das Album wirklich nur auf Platte rauszubringen, also nur auf Vinyl. Das Label, bei dem sie zu diesem Zeitpunkt waren, hat das Ding allerdings immer weiter nach hinten verschoben. Ist also nie wirklich veröffentlicht worden. Dann ist das Label pleite gegangen in dem Sinne und das Ding war immer noch nicht draußen. Und so kam es dann. Sie wollten dann halt irgendwann mal ihr neues Album tatsächlich einfach veröffentlicht haben und haben daraufhin die CDs und Kassetten produzieren lassen und das Ding eben digital zum Kauf angeboten, beziehungsweise zum Download. Und erst später, nachdem sie dann bei Bluntface Records gelandet sind, haben sie die Möglichkeit erhalten, Vinyl herstellen zu lassen. Beziehungsweise es hieß eben vom Inhaber, dass sie das eben auch anbieten. Und Richie hat daraufhin gleich seine Hand in die Luft gerissen und gesagt, hier, ich möchte. Und so kam das zustande. Und da Vinylherstellung relativ teuer sein kann, haben sie eben diese Vorverkaufaktion in dem Sinne ins Leben gerufen, dass quasi die Leute das Album vorbestellen können. Und durch die Vorbestellung, also dadurch, dass es im Vorfeld bezahlt wird, konnten sie quasi ein bisschen zur Deckung der Herstellungskosten etc. ein bisschen beitragen, was natürlich auch sehr hilfreich war. Interessant zu wissen, weil ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass es sich wirklich nur um eine Wiederveröffentlichung handelt, weil sie es zuvor versäumt hatten, das auf Vinyl rauszubringen und das jetzt eben machen wollten. War eigentlich ganz anders. Ja, der Plan war, von vornherein das auf Vinyl rauszubringen. Also sehr interessant, zumal es da eben auch teilweise ein bisschen Kritik von Leuten gab. Es wurde eben gesagt, ihr wärmt jetzt nur irgendwie alte Scheiße auf und dann sollen die Leute dafür auch noch extra zahlen und bla bla bla, solche Sachen. Ist aber ganz im Gegenteil, es ging eigentlich grundsätzlich immer darum, das auf Vinyl zu veröffentlichen und das haben sie jetzt somit gemacht. Zumal man ja auf Anraten des Label-Bosses zwei Bonustracks noch aufgenommen hat. Auch eine sehr interessante Sache, bei einem Bonustrack gab es quasi ein kleines Gastspiel von einem ehemaligen Gitarristen von Carcass, der ein Gitarrensolo beigesteuert hat. Und
Dazu kommt noch, dass einer der Bonustracks der letzte Song mit dem ehemaligen Drummer zusammen war und der andere Bonustrack der erste Song mit dem neuen Drummer zusammen, was auch schon sehr gut ist. Ja, Mike hatte dann noch gemeint, dass ja, es sehr schwierig ist, heutzutage einen guten Drummer zu finden. Die meisten können irgendwie extrem schnelle Blastbeats spielen und sowas, aber sobald man eben sagt, hier spiel mal einen Oldschool-Punk-Beat oder sowas oder ein D-Beat-Rhythmus oder sonst was, da gucken sie einen einfach an, als ob man von einem anderen Stern kommt. Fand ich auch sehr interessant, da ich selber ja 9 Jahre lang Schlagzeug gespielt habe, muss ich allerdings zu meiner Verteidigung auch sagen, ich könnte das wahrscheinlich auch nicht mehr. Wir kommen dann somit zu den letzten oder den nächsten 2 Songs, sagen wir es so, nach diesem zweiten Teil des Interviews. Als allererstes hören wir dann, was hören wir denn? Wir hören Chains Around You, was ja auch von Mike ja, besonders hervorgehoben wurde. Und anschließend hören wir einen älteren Track von der Blasphemy Music, der ebenfalls angesprochen wurde, der Song über den Punisher Circle of Blood. Und nach diesen 2 Songs hören wir uns dann den 3. Teil vom Greyhuffer Interview hier bei www.kamikaze-radio.de an.